Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Diese Woche machte ich einen Besuch bei jemand Bekanntem und wurde mit der Aussage konfrontiert: Die Kirche kannst du vergessen. Die ist so auf einem absteigenden Ast. Austritte reihenweise, Pfarrer sind nie da, wenn man sie braucht, Gottesdienste und Predigten zum Einschlafen. Und eigentlich findet ja auch kaum noch ein Gottesdienst statt. Wie viel Beruf und Berufung gibt es eigentlich noch bei Pfarrern oder geht es nur noch um Work-Life-Balance, wie man neudeutsch sagt? Immer mehr machen nur noch ihren Job, üben ihre Arbeit als ganz normalen Beruf aus, ohne Leidenschaft und Hingabe. Und wenn sie da sind, dann machen sie immer einen Event-Gottesdienst. Dabei wollen wir einfach eigentlich nur einen ganz normalen Gottesdienst haben mit einer normalen Predigt und nicht so viel drumherum und schon gar nicht anschließend eine große Barbecue-Feier und andere Firlefanz. Es ist nicht leicht, darauf etwas zu sagen und dem etwas entgegenzustellen. Natürlich habe ich an der einen oder anderen Stelle mal eingehackt, aber viel ist da nicht zu machen. Diese Stimmung ist sowas von fest, die Meinungen sind sowas von, ja, wie eingewurzelt, verwurzelt, dass man da gar nichts mehr machen kann. Das ist die Stimmung, die Einstellung vieler Menschen heute über Kirche und Gemeinde. Und es erinnert mich an die Einstellung, die viele von uns haben, wenn sie nach Berlin schauen, auf die Regierung. Wir sehen eigentlich nur noch negativ. Frustrierend. Menschen sind irgendwie fertig, mit denen in Berlin und mit denen in der Kirche. Gestern saß ich einer jungen 23-jährigen Jurastudentin gegenüber. Und wir kamen natürlich auch irgendwie auf Kirche. Und sie sagte dann, ja, wir Jugendlichen, wir informieren uns natürlich über unsere Medien wie Instagram und TikTok. Und wissen Sie, Herr Bumgarten, das ist dann so, dann kommt was, Negativmeldungen über die Kirche, zum Beispiel der Papst hat was gesagt und dann wird das geflutet überall hin und die Meinung ist dann, ja, so ist die Kirche, total veraltet, altmodisch, kannst du wirklich vergessen. Und dann treten wir aus. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber das ist doch nur ein Teil, es gibt doch noch so viel anderes, was Kirche auch ausmacht, an vielem Guten auch, was Kirche macht. Da sagt sie, ja, aber unser Gehirn neigt zu Vereinfachungen. Wir erleben eins und sagen, so ist es generell. Was fehlt, sagte die junge 23-Jährige, ist Bildung. Aha. Diese Woche war ich Teil, ich erzähle Ihnen heute verschiedene Geschichten. Diese Woche war ich Teil in einer größeren, nicht kirchlichen Runde und musste mich als Pfarrer vorstellen. Anschließend konnte man mir Fragen stellen. Die Frage, warum sind Sie eigentlich Pfarrer geworden, war noch verhältnismäßig leicht zu beantworten. Aber dann kam die Frage, na Herr Bumgarten, wie viele alte Damen kommen denn zu Ihnen in den Gottesdienst? Oha, was ist das für eine Sicht? Wie viele alte Damen kommen denn zu Ihnen in den Gottesdienst? Sie haben doch bestimmt gar keine Männer im Gottesdienst, oder? Kommen bei Ihnen überhaupt noch Leute? Als ich dann sagte, dass wir auch Männer haben und dann ich sagte, wie viele wir im Durchschnitt hier in der Schlitzer Stadtkirche sind, ging ein Raunen durch den Saal. Oh, okay. Nächste Frage. Wie erreichen Sie denn die, die nicht kommen, die 30- bis 50-Jährigen? Tolle Frage, oder? Wie erreichen Sie denn? Ich habe gesagt, wenn Sie den Schlüssel haben, kriegen Sie eine Auszeichnung dafür. Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche? Die Fragen in diesem Bereich waren nicht ganz so kritisch wie die Kommentare bei meiner ersten Begegnung, von der ich eben erzählt habe. Aber man merkt überall, Kirche und Gemeinde sind in einer Krise. Das gilt zuallererst für ihre Institutionen. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt eine Menge zu kritisieren. Und kein Wunder, dass uns der Wind ins Gesicht weht und immer stärker. Und viele fragen sich natürlich berechtigterweise, weshalb soll ich immer noch in der Kirche bleiben, Kirchensteuer bezahlen, wenn ich quasi gar nichts davon habe und nichts davon sehe, was mit meinem Geld passiert. Ich kann doch auch alleine für mich glauben, weshalb brauche ich denn eigentlich noch die Kirche? Das ist immer mehr gängige Meinung. Patentrezepte gibt es nicht. Manchmal, sage ich Ihnen ehrlich, weiß ich auch nicht, was ich antworten soll. Und dann denke ich, das Beste ist wahrscheinlich einfach seinen Glauben als Christ zu leben. Und zwar so, dass Menschen irgendwie aufmerksam werden und sich fragen, warum man dieses so und nicht anders macht. Warum man das tut, warum man sich so verhält und sie so einen Hinweis auf den Herrn und Heiland bekommen, dem wir gehören, dem ich gehöre und zu dem auch mein Glauben, zu dem auch meine Gemeinde und Kirche gehört. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass man alleine nicht Christ bleiben kann, sondern dann eingeht. Was könnte getan werden? Drei Dinge, drei Erlebnisse, drei Berichte, die ich in letzter Zeit hatte. Erstens, mit Männern war ich vor 4 Wochen, 2 Tage aus Wandern von Bad Blankenburg aus im Thüringer Wald. Am ersten Tag ging es bei Nieselregen stark bergauf zum Griesbachfelsen mit großartigem Ausblick ins Schwarzatal. Schwarza ist ein Fluss. Unterwegs begegnete uns eine andere Wandergruppe. Einer aus unserer Gruppe, der schon vorausgelaufen war, sagte mir, dass das eine Taufpilgergruppe sei. Aha. Ich kam zu der Gruppe, lachte und sagte, Sie sind eine Taufpilgergruppe. Ich bin übrigens Pfarrer. So locker dahin. Der Mann mir gegenüber sagte, und ich bin hier der Bischof. Oh, ich schluckte, schaute ihn an und sagte, Sie sind der Bischof? Ja, ich bin der Bischof von der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Oh, war mir das peinlich. Es stellte sich nach einem Blick bei Google heraus, dass das der Landesbischof Friedrich Kramer war. Wir zogen weiter und im nächsten Dorf hing ein großes Plakat mit dem Hinweis, der Bischof kommt, Taufgottesdienst am Sonntag um 9 Uhr. Das wird es dann wohl sein, dachten wir. Abends fuhren wir zurück nach Bad Blankenburg in unsere Unterkunft und am anderen Tag beim Frühstück, siehe da, war der Bischof da. Ich bin dann auf ihn zu, habe mich nochmal entschuldigt für meinen flapsigen Spruch, mich nochmal erklärt, vorgestellt und wir haben uns angeregt unterhalten. Auf meine Frage hin, was denn Taufpilgern sei, antwortete er mir. Wissen Sie, ich bin hier mit der Gruppe 5 Tage unterwegs. Wir machen jeden Tag eine größere Wanderung und dazu mehrere Andachten und Gottesdienste. Die Menschen, die sich hier fürs Taufpilgern angemeldet haben, sind nicht getauft, aber sie überlegen, ob sie das wollen. Und sie nehmen daran teil, wir kommen miteinander unterwegs ins Gespräch, feiern Gottesdienste und Andachten und am Ende, also morgen, es war Samstag, können Sie sich entscheiden, ob Sie sich taufen lassen wollen oder nicht. Liebe Gemeinde, es gibt also keinen Unterricht, nichts Frontales von vorne, das und das und das musst du lernen und darum geht es, sondern man nimmt an Andachten teil, kommt mit dem Bischof ganz locker ins Gespräch. Das fand ich gut. Einfach ins Gespräch kommen, zwanglos und so, wie es sich halt ergibt. Erzählen, wie man seinen Glauben lebt, was einem wichtig ist, was man versteht und was man auch nicht versteht, mit allen Fragen und Zweifeln. Ist es nicht genau das, was viele Menschen gerne heute von Kirche hätten? Keine fertigen Antworten auf Fragen, die nie jemand gestellt hat, sondern erzählen aus seinem Leben, mit dem Mut zur Lücke, nicht von oben herunter, nicht besserwisserisch, sondern ganz ehrlich. Warum bin ich Christ und warum ist das alles auch nicht immer so einfach bei all dem, was das Leben mit sich bringt. Und der Glaube dennoch tragfähig ist, auch angesichts von Leid und Not und manchmal auch dem Tod, wie ich es diese Woche bei einem Besuch im Krankenhaus gemerkt und erlebt habe. Ein quasi heiliger Augenblick. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen mit Menschen, wenn es sich ergibt, aufrichtig und ehrlich mit allen Fragen und Zweifeln. Das kommt an. Zweitens. Auf der Rückfahrt von jener besagten Wanderung, das war dann mit dem Zug, erlebten wir was ganz Außergewöhnliches. In einem Dorf mit Namen Rottendorf, muss man nicht kennen, sollte es weitergehen und wir waren bisher immer pünktlich unterwegs. Es war eine einspurige Strecke, auf der die Züge nur in den Bahnhöfen aneinander vorbeifahren konnten. Der Zug wollte gerade anfahren, als er abrupt wieder abstoppte. Bei den Mitteilungen, wir müssen noch auf den entgegenkommenden Zug warten. Die Abfahrt verzögert sich um 5 Minuten. Aus den 5 wurden dann 15 Minuten und uns war klar, der Anschlusszug würde weg sein. Dann kam der Zug und wir fuhren los. Und auf einmal hielt der Zug auf offener Strecke. Der Zugführer kam aus seiner Fahrerkabine heraus, es war so mehr so 2 Triebwagen, in denen wir saßen, öffnete die Tür des Zuges und verließ den Zug. Sowas hatten wir noch nie gesehen. Was war das? Vielleicht Lenkzeitenüberschreitung mitten auf der Strecke oder was auch immer. Wir standen auf, gingen zur Tür des Zuges, schauten um die Ecke, was denn los war. Da sahen wir, dass ein Baum schräg auf den Gleisen lag. Der Zug, unser, war gut besetzt. Wir stiegen mit einigen Männern aus, um vielleicht zu helfen. Der Zugführer kam uns entgegen und sagte, fertig für heute, das wird nichts mehr. Wir sahen ihn an und sagten, wir könnten doch versuchen, den Baum einfach rüber zu drücken und wegzuschieben, dann fahren Sie mit dem Zug vorbei, halten wieder an und wir steigen wieder ein. Wenn ihr wollt, meinetwegen, probiert das halt. Und ging wieder weg, zurück in seine Fahrerkabine. Wir mühten es uns ab und schafften es tatsächlich, den Baum so auf die Seite zu drücken, dass der Zug im Schritttempo vorbeifahren konnte. Dann hielt er wieder an, wir stiegen ein und fuhren weiter. Klammer auf, wir hätten nie im Leben den Zug auf offener Strecke verlassen dürfen und das machen können. Wir hätten alle warten müssen, bis irgendwann die Feuerwehr mit Motorsäge gekommen wäre und das Gleis wieder frei macht. Aber das hätte ja Stunden dauern können, denn wir waren mitten im Wald unterwegs, keine Straße parallel zum Gleis. Dennoch hatten wir etwas Gutes getan, nicht nur für uns selbst. Wir hatten geholfen, dass es weitergehen konnte, für viele in unserem Zug und auch für den Zugführer. Es war unglaublich, wie viele junge Menschen in dem Zug waren, unter ihnen viele starke und muskelbepackte junge Menschen, die einfach sitzen blieben und so taten, als ginge sie das Ganze nichts an. Wir packten mit an, räumten das Gleis frei und es konnte weitergehen. Liebe Gemeinde, bei vielen Menschen liegen Lasten und Beschwernisse auf ihren Lebenswegen und es geht nicht weiter. Und sie selbst wissen manchmal auch nicht, was zu tun ist und sehen kein Licht mehr am Horizont. Wo könnten wir mit anpacken, dass es weitergeht? Wo könnten wir helfen? Wo könnten wir Barmherzigkeit üben, gemäß dem Satz von Jesus? Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Wo können wir da sein? Und wenn es nur das Zuhören ist, und damit Jesu Auftrag gerecht werden, für die Menschen, für die Nächsten da zu sein. Diese Woche sagte mir jemand, wissen Sie, Herr Brumgarten, wir haben so viele Menschen gesagt, wenn du mich brauchst, dann kannst du mich jederzeit anrufen. Sagte sie, ja, das ist gut, aber manchmal wünschte ich mir, dass sie dann wirklich auch mal selbst anrufen und nicht immer ich die Initiative ergreifen muss. Wen könnten Sie heute anrufen? Mal zuhören und für ihn da sein, ohne darauf zu warten, dass der sich meldet. Dabei gibt es nicht unbedingt einen Dank zu erwarten. Der Zugführer hat nicht ein positives Wort für uns gefunden. Keine Durchsage mit dem Lautsprecher, vielen Dank Leute, das war super, dass wir jetzt hier einfach weiterfahren können, was ja die Stimmung in dem Wagen enorm gehoben hätte. Nichts davon. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns als Christen da sein, helfen, die Augen offen halten, schauen, wo wir gebraucht werden und anpacken auf die unterschiedlichste Art und Weise. Ich glaube, das kommt an. Und wer weiß, was sich dabei für ein Gespräch ergibt. Drittens und letztens. Einen Abend später spielte Deutschland sein WM-Eröffnungsspiel gegen Curaçao und gewann 7:1. Das weckte Hoffnung auf mehr, aber wir wissen ja alle, es wurde nicht viel mehr. Viel mehr als das Ergebnis blieb eigentlich das hängen, was nach dem Spiel geschah. Felix Mnecher, einer unserer Nationalspieler, Jonathan Tah und einige Spieler der gegnerischen Mannschaft von Curaçao stellten sich nach dem Spiel in einem Kreis auf dem Platz zusammen und beteten. Das hatte ich noch nie gesehen und fand es total mutig, dass die das gemacht haben. Felix Mnecher sagte im Anschluss, wir wollen zeigen, dass wir Brüder in Christus sind und es im Leben mehr gibt als Fußball. Auf dem Platz sei man Gegner, aber danach sei man Familie in Christus. Und Jonathan Tah ergänzte, es geht für mich um Werte wie Liebe, Nächstenliebe, Frieden und Dankbarkeit. Solche Gebete wollen wir auch künftig fortführen. Mnecher selbst, der in diesem Spiel mit der beste Spieler war und auch noch ein Tor schoss, zeigte dann auch noch was anderes. Nach einem Tor kniete er auf dem Rasen, zeigte mit dem Finger in Richtung Himmel und sagte, das Tor gebührte, die Ehre dafür gebührt Gott und nicht mir. Und dann formte er die Hände wie ein, so, als würde er eine Krone nehmen, absetzen und auf den Rasen legen. Die Botschaft dahinter, Erfolg und Ruhm soll nicht dem Sportler selbst gehören, sondern Gott allein. Anlehnung aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, wo es heißt, die Ältesten legen ihre Kronen vor Gottes Thron nieder. Das war alles schon sehr außergewöhnlich und wurde von den Medien natürlich richtig aufgegriffen, kommentiert und hinterfragt. Nicht allen hat das gefallen. Mnecher gehört zur Plattform Ballers in God, also Ballspieler, die zu Gott gehören. Eine Plattform, die 2015 gegründet wurde. Eine Art christliche Gemeinschaft für Fußballer. Über soziale Medien verbreitet sie Glaubenszeugnisse und Botschaften und erreicht mehrere hunderttausend Menschen damit. Und das wurde alles durchgekocht und hinterfragt. Und so endete ein Kommentar, die Debatte um Felix Mnecher bewegt sich zwischen zwei Polen. Für die einen ist er ein Nationalspieler, der offen zu seinem Glauben steht, für die anderen Teil eines Netzwerks, dessen gesellschaftliche und politische Einflüsse im Blick behalten werden müssen. Klammer auf, bei Menschen anderer Glaubensrichtungen, wie zum Beispiel dem Islam, würde man sowas nie hinterfragen, obwohl der Islam immer mit Politik und Gesellschaft zu tun hat. Doch beim Christentum wird immer sofort reagiert. Klammer zu. Ich möchte an dieser Stelle zum Abschluss dieses dritten Punktes einfach nur den Mut dieses Fußballers in den Vordergrund stellen, den Mut, öffentlich zu zeigen, wo man hingehört und wem man gehört. Sichtbar für alle zu beten und das mit anderen zusammen. Wer hat schon so einen Mut und begibt sich freiwillig ins Feuer der Öffentlichkeit und der Medien? Jetzt ist keiner von uns Felix Mnecher, kein Nationalspieler und kein Profi. Aber wäre es nicht möglich, sich ein bisschen Mut davon abzuschauen? Wie wäre es, wenn wir bei Mahlzeiten beten würden? Und zwar nicht zu Hause für uns alleine, sondern wenn wir im Gasthaus oder im Restaurant sind. Wenn wir einfach mal kurz den Kopf senken und in Gedanken Gott dafür danken, dass wir hier sind und dass wir jetzt gut und lecker essen können. Wenn wir eingeladen sind, bei anderen zu Hause, in der Küche, im Wohnzimmer, und dort ein stilles Gebet für uns sprechen. Wäre das nichts? Das muss ja nicht lange sein. Andere bekommen das aber durchaus mit, mehr als wir denken. Wir müssen gar nicht den Mund aufmachen, wir zeigen nur eine Haltung. Aber die macht deutlich, wer und was wichtig ist. Jesus sagte, wir haben es eben in der Lesung gehört, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das waren drei Geschichten, drei Beispiele, seinen Glauben zu zeigen, ohne aufdringlich zu werden, ohne andere zu vereinnahmen. Drei Beispiele, um auf Gott hinzuweisen, inmitten einer Zeit, in der Kirche und Glaube in einer großen Krise stecken. Doch Krisen sind immer auch Chancen. Lassen Sie sie uns mit Gottes Hilfe ergreifen. Suchen wir das Gespräch mit anderen. Packen wir mit an, Wege freizuräumen und zeigen wir unaufdringlich mit einem stillen Gebet, zu wem wir gehören. Gott schenke uns Kraft und Weisheit dazu. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.